Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wie Bildung gelingt, so heißt das neue Buch von Ursula Forstner und Harald Lesch. Die eine ist Philosophin, der andere Physiker. Harald Lesch lehrt und forscht als Professor an der Uni in München. Und er lehrt und erklärt auch im Fernsehen. Guten Morgen, Herr Lesch.
Guten Morgen, hallo.
Was bedeutet für Sie gebildet sein, dass man lesen, schreiben und rechnen kann?
Naja, dass man sich in der Welt zurechtfindet. Im Grunde genommen soll Bildung dafür sorgen, dass wir eine grobe Landkarte des Wissbaren und Verstehbaren haben. Also wo ist was wie und wo komme ich her? Also wo ist meine eigene Herkunft? Die kann ja auch ganz zufällig sein. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse eines gebildeten Menschen, dass seine Herkunft auch ganz anders gelaufen sein könnte. Die Gebildeten wollen wissen, was es alles in der Welt gibt, was der Fall ist und warum es so ist und vielleicht auch, wie man sich angesichts der enorm wachsenden Informationsmenge überhaupt noch orientieren kann heutzutage. Das ist vielleicht die moderne Aufgabe von Bildung, wie man das schafft, ohne dabei erdrückt und ja fast zerquetscht zu werden von der Unmenge an Neuigkeiten, die es angeblich gibt und wie man das alles einordnen soll, auch angesichts von Fake News und all diesen alternativen Wahrheitspredigern, deren Name jetzt nicht genannt werden muss.
Wie kann aber dieser Grad von Bildung erreicht werden, wenn es schon bei den Grundrechenarten hapert und wer arg ins Grübeln kommt, wenn es um 10% von 100 geht?
Tja, das ist die Frage und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass wir viel zu wenig wirklich Wert darauf legen, dass Bildung tatsächlich auch passiert, nämlich genau da, wo wir es ja eigentlich auch vermuten, in unseren Institutionen, in unseren Einrichtungen, die wir ja über die Jahrzehnte und Jahrhunderte geschaffen haben, die für Bildung zuständig ist, ist natürlich vor allen Dingen die Schule. Und man merkt auf der einen Seite ja schon, dass Bildung ein ganz wichtiges Thema geworden ist. In der Politik hat man gemerkt, dass man zwar mit Bildung keine Wahlen gewinnen kann, dass man sie aber verlieren kann, weil eben sehr, sehr viele Eltern sich natürlich um die Bildung ihrer Kinder Sorgen machen. Das ist der Ansatz natürlich. Also wo können wir in der Schule besser dafür sorgen, dass es nicht eigentlich nur zur Ausbildung kommt, also zur Ausbildung von ganz speziellen Fähigkeiten, sondern dass jemand grundlegend gebildet ist. Und dazu muss natürlich gehören, zum Beispiel so ein Fach wie Mathematik so zu unterrichten, dass Kinder und Jugendliche das auch mögen. Und ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, da sprechen wir in dem Buch oft davon, ist das Motiv. Warum soll ich das lernen? Und das heißt, man muss eine Motivation schaffen. Man muss sagen, hey, das ist ein Instrument, womit du viele deiner Probleme lösen kannst. Und zwar nicht nur von der zahlenmäßigen Seite her, Stichwort Kopfrechenarten, Dreisatzrechnung, Prozentrechnung und so weiter. Das braucht man ja sowieso ständig im Leben. Sondern auch von der Logik her. Also Argumente zu bewerten, kann das, was mir jemand sagt, überhaupt plausibel sein oder ist es einfach nur Unsinn? Und ich glaube, das Motiv für viele Fächer, die wir in der Schule unterrichten, das muss viel, viel besser rausgearbeitet werden. Da muss viel mehr Wert drauf gelegt werden. Und in dem Buch spricht der Philosoph, den wir als Begleiter dabei haben, Alfred North Whitehead, immer wieder davon, dass Kinder möglichst lange in der romantischen Phase gehalten werden müssen. Romantik im Sinne von die Neugier aufrechtzuerhalten, Phänomene darzustellen und dann eben auch rauszufinden, wie kann ich das erklären, was mir da begegnet ist.
Wie ist dieser Fokus auf Whitehead überhaupt zustande gekommen? Der ist ja schon 2, 3 Jahre tot.
Ja, Whitehead ist leider Gottes, so finden zumindest Ursula Forstner und ich, ein ziemlich unterschätzter Philosoph. Er ist einer der ganz großen Denker des beginnenden 20. Jahrhunderts. Der war Mathematiker, hat relativ spät dann auch angefangen, Philosophie zu unterrichten. Und er gehört zu den Prozessphilosophen. Das heißt, es interessiert ihn nicht so sehr, welche einzelnen Substanzen und Dinge da sind, sondern wie hängt das alles miteinander zusammen? Wie reagieren zum Beispiel Menschen innerhalb ihrer Welt? Was war zuvor da? Er ist ein großer Historiker, der eben vor allen Dingen da auch daran denkt, dass man als Mensch nicht nur ein Zoon-Politikon ist, ein Mensch, der mit Menschen zusammenarbeitet, sondern der auch Traditionen hat und dass diese Traditionen natürlich ganz unterschiedliche Fragen an uns stellen und dass man darauf Rücksicht nehmen muss, wie ein solches Lebewesen wie wir in dieser Welt eigentlich mit der Welt ja praktisch dauernd in Kontakt tritt und was diese Welt mit ihm macht. Wenn ich glaube, heute wäre Whitehead der ideale Philosoph, um sich zum Beispiel über die Digitalisierung herzumachen. Die Digitalisierung, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist, hat ja einen ganz riesengroßen Fehler. Wir müssen nämlich ständig Updates auf unsere Computer laden und so weiter. Aber stellen Sie sich doch mal vor, Sie würden ein Auto kaufen Und Sie müssten regelmäßig dieses Auto immer wieder praktisch rund erneuern lassen.
Aber ich fahr's doch in die Werkstatt.
Ja, aber das ist nur, um Inspektionen zu machen. Aber Sie lassen keine rundum neue Version zum Beispiel des Motors zu. Der Motor wird nicht ausgetauscht. Also Weitert würde sicher sagen, was wir brauchen immer bei aller Digitalisierung ist vor allen Dingen ein analoges Backup, damit wir, wenn das mal was schief geht, wir auf jeden Fall sowas haben wie eine grundlegende Arbeitsfähigkeit. Und aktuell zum Beispiel digitalisieren wir ja alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Und er würde sagen, das entspricht nicht unserer Tradition, dass wir alles Maschinen überlassen, deren Funktion wir nicht mehr verstehen.
Die Philosophie ist ja reichlich vertreten im Buch durch Forstner, eben durch Whitehead und dann auch noch durch Wilhelm Vossenkuhle. Bei so viel Philosophie fragt man sich so ein bisschen, wo bleibt die Pädagogik?
Naja, die Pädagogik war ja lange Zeit ein ganz wichtiger Teil der Philosophie. Also die Frage nach dem Guten, Wahren und Schönen. Was soll ich tun? Wie soll ich leben? Was ist das Richtige, was ich tun kann? Das steht ja ganz am Anfang der Philosophie. Mal abgesehen von den Naturphilosophen, die versucht haben herauszufinden, was es denn in der Welt alles so an grundlegenden Elementen gibt, ist die Frage nach dem richtigen Leben, nach dem gelungenen Leben eigentlich eine zentrale Frage, die heutzutage auch vor allen Dingen viele Jugendliche stellen. Wenn Sie sich mal überlegen, wonach schreien denn die demonstrierenden Jugendlichen am Freitag? Sie schreien nach einer Möglichkeit, dass ihnen Zukunft bleibt, also dass gelungenes Leben ihnen als Möglichkeit überhaupt bleibt und dass sie uns auffordern, unsere Verhaltensweisen zu ändern, unsere Politik zu ändern und die Art und Weise, wie wir mit Natur umgehen. Insofern ist Pädagogik und Philosophie hängt, glaube ich, sehr eng zusammen. Heutzutage hat Philosophie natürlich noch ganz andere Aufgabenbereiche, aber wir fanden, alle Beteiligten fanden, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, dass man sich von dieser philosophischen, also ganz grundlegenden Art und Weise mal damit beschäftigt, wie könnte Bildung gelingen, wenn wir sozusagen in der besten aller Welten leben würden. Wie würden denn unsere Schulen aussehen? Und das Resultat ist, sie wären viel Waldorf-ähnlicher, als wir das heute haben. Ja, also Waldorfschulen, mal unabhängig von der anthroposophischen Grundkonzeption, haben vor allen Dingen das Lernen in Zusammenhängen zum zentralen Thema gemacht. Also es wird viel, viel mehr in Projekten gearbeitet, es wird viel mehr herausgefunden, wie die einzelnen Fächer, die wir in der Schule normalerweise unterrichten, bei einem bestimmten Phänomen, bei einer bestimmten Fragestellung miteinander in Wechselwirkung treten, also miteinander in Verbindung sind. Und das ist Whitehead in Reinkultur, dass man eben sich nicht auf eine Schublade konzentriert, sondern möglichst viele Facetten, möglichst viele Perspektiven anbietet, um auf diese Weise die Orientierungsfähigkeit der Beteiligten immer besser und besser zu machen.
Eine Ihrer Thesen ist, Bildung braucht Zeit, aber keinen Zeitplan. Aber ist Leistung nicht gerade Arbeit pro Zeiteinheit?
Ja, da haben Sie völlig recht. Und leider ist es meistens so, dass wir unsere Zeit natürlich in Geld verrechnen. Seit es diesen etwas doofen Satz gibt, unter uns gesagt, wir sind ja unter uns, time is money. Ich sage ja immer gerne, da hat man sich verhört. Eigentlich hat Benjamin Franklin gesagt, time is honey. Aber das ist eben ganz was ganz anderes dabei rausgekommen. In der Tat ist natürlich die moderne Gesellschaft geprägt von einer unglaublichen Zeitverdichtung. Wir haben ja in den letzten Jahren auch mehrere Beschleunigungsversuche gehabt, sowohl in Schulen als auch in Universitäten, die jungen Menschen immer schneller und schneller durch dieses System zu schieben. Ich weiß gar nicht warum. Also, denn wenn man sich anschaut, die Lebenserwartung aller jüngeren Leute wird immer größer und größer. Warum man da gerade den Anfang ihres Lebens so sehr unter Druck setzt, das ist mir nicht klar. Vor allen Dingen an Gymnasien, aber auch an Universitäten ist es einfach viel zu eng geworden. Ich bringe das immer gern auf den Punkt. Früher konnte man beim Studieren noch schlendern, heute muss man marschieren. Und in den Schulen ist es ganz genauso. Ich glaube, dass es hier ein ganz wesentlicher Punkt liegt, Kindern und Jugendlichen viel, viel mehr Zeit zu lassen, sich zu orientieren, sich überhaupt mal mit dem Thema zu beschäftigen. Zeit ist der Anfang von allem, wirklich. Und dazu gehört natürlich auch, dass eben diejenigen, die unterrichten und diejenigen, die ihre Kinder auf die Schulen schicken, Vertrauen in ihre Kinder haben. Denn Vertrauen ist nicht nur der Anfang von allem, wie ein alter Bankersatz sagt, sondern auch Vertrauen reduziert Komplexität. Wenn man vertraut, dann muss man sich um viele Dinge nicht mehr kümmern. Wir sind allerdings heutzutage auch an Schulen und Universitäten in eine Misstrauensgesellschaft geraten. Eigentlich haben wir ein Misstrauensmanagement. Es werden viel zu viele Prüfungen gemacht und viel zu wenig Inhalt so intensiv und detailreich und interessant gelehrt, dass auch wirklich was bei den Menschen hängen bleibt, die da reingehen. Ja.
Wie Bildung gelingt, so heißt das neue Buch von Harald Lesch und Ursula Forstner. Knapp 150 Seiten, kosten bei WBG zwischen 16 und 20 €. Herr Lesch, haben Sie herzlichen Dank.
Es war mir ein Vergnügen. Alles Gute.